Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Britta Bürger. Schönen guten Abend. Kann die Kultur auseinanderdriftende Gesellschaften zusammenhalten? Sie sollte es, meint die Initiative A Soul for Europe und bringt in Berlin Künstlerinnen und Europapolitiker zusammen. Auch Bernard-Henri Lévy setzt auf die Kraft der Kultur in seinem Theatermonolog Looking for Europe. Und Frank Castorf kreist in seiner neuen Inszenierung in Zürich um das Thema Gerechtigkeit, ausgehend von Dürrenmatts Roman Justiz. Europa braucht ein emotionales Element, das nationalistischen Tendenzen entgegenwirkt. So die Forderung von Kulturschaffenden der Initiative A Soul for Europe. 6 Wochen vor der Europawahl hat sie an diesem Wochenende in Berlin zu einer Konferenz mit Debatten und Workshops geladen, Künstlerinnen und Politikerinnen eingeladen und die Akademie der Künste mit ins Boot geholt. Deren Vizepräsidentin ist die Schriftstellerin Katrin Rögler. Schönen guten Abend, Frau Rögler.
Schönen guten Abend, Frau Bürger.
Es gibt ja unzählige europäische Kulturfördertöpfe, Festivals, Koproduktionen, EU-Kooperationen und Programme für alle Künste. Man könnte sagen, die Kultur ist sowas wie ein Motor Europas, kommt aber im politischen Diskurs nicht adäquat vor. Wurde das an diesem Wochenende aufgebrochen?
Zum Teil schon. Also es war schon sehr, sehr fulminant, wie viele unterschiedliche Initiativen, zivilgesellschaftliche und künstlerische, da aufeinander getroffen sind. Und ja, ich denke doch, dass wir sehr klar diesen Standpunkt gemacht haben, dass es dieses Gespräch braucht mit der Politik, beziehungsweise dass wir auch die Politik schon sind. Also es ist ja nicht so, dass es sozusagen die Politik zu delegieren ist an irgendeine Klasse, die das dann für uns macht, sondern wir selber müssen ja auch aktiv werden. Dennoch, also ich habe ja ein sehr großes Pendel mitgemacht. Das war schon sehr interessant. Das war ein Ritt durch sehr, sehr viele Themen. Am Podium saßen Parlamentsmitglieder beziehungsweise halt auch Bewerber jetzt, die Kandidaten für die unterschiedlichsten Parteien. Und das war schon sehr interessant, wie dieses Gespräch ja schlingerte, aber auch sich dann wieder fand und sehr, sehr viele Themen da zu Wort kamen.
Und greifen wir doch mal eins raus. Was haben Sie aus dieser Debatte mitgenommen, was Sie wirklich beschäftigt?
Ich fand es sehr, sehr berührend. Im Grunde war für mich so ein Punkt, als Mike Downey von der Europäischen Filmakademie sagt, man muss für Kunst die Möglichkeit schaffen, scheitern zu können. Es ist etwas, das klingt so lapidar oder fast ja skurril, aber wir befinden uns ja in so einem ökonomischen Zugzwang in der Kunst. Es muss sozusagen vor allem der Film, ja, kommt ja von der Europäischen Filmakademie, immer gleich erfolgreich sein zu müssen. Und in diesem Scheitern liegt aber auch die Möglichkeit drin, sozusagen die Dinge anzupacken, auszuprobieren, ein Gespräch zu versuchen, das nicht immer sofort gelingt. Das war so ein Punkt, der mir sehr nahe ging. Der Brexit war ein Thema, der Klimawandel, Digitalisierung, es ging so quer durch. Ganz wichtig schien auch den Podiumsteilnehmern überhaupt erst, kann man sowas wie eine europäische Identität mit befördern? Ist es überhaupt sinnvoll? Kommt man da nicht wieder in sowas rein wie Leitkultur? Die Frage zum Beispiel des Rechtspopulismus, der ja im Grunde sehr stark dann in diese Richtung geht, dieser Kulturkampf, der im Moment in Europa auch sehr präsent ist. Wie soll man mit dem umgehen? Geht es da nicht vielleicht darum, ein soziales Europa zu organisieren? Mit welchen Mitteln kann man jetzt sich da zu Wort melden? Am Podium saß ja auch Yannis Varoufakis beispielsweise von Diem25. Das ist ja ein Projekt, das eben weggeht von dieser nationalstaatlichen, diesem Gedanken, dass man über die nationalstaatlichen Listen ins Parlament kommt. Das müssen die zwar noch machen, aber sozusagen es geht schon darüber hinaus, indem sie ganz anders das Gespräch organisieren. Volt war auch da, die machen das ja ähnlich. Solche Ansätze sind sehr, sehr interessant und deuten schon darauf hin, dass da etwas in Bewegung ist. Diem25 sucht ja auch ganz aktives Gespräch mit Künstlern, die auch nicht ihrer Meinung sind. Das ist ja irgendwie auch sehr streitbar. Ich habe das selbst auch erlebt schon. Also diese Diskussionsrunden, das ist schon sehr, sehr, das geht schon in eine ganz gute Richtung.
Ja, aber das finde ich jetzt auch eine interessante Frage, ob sich da heute Europa-Freundinnen und Freunde getroffen haben, die sich eigentlich gegenseitig bestätigt haben in der Verunsicherung dessen, was in Europa vor sich geht. Oder gab das auch eine wirkliche Kontroverse? Haben Sie auch Gegner, Europa-Gegner dabei gehabt?
bin ja Europa-Gegner in dem Sinn nicht. Das macht ja auch keinen Sinn auf eine Weise. Aber es gab natürlich sehr unterschiedliche Positionen und es ging nicht darum, einen Kuschelkurs da zu sagen, alles ist super und wunderbar, sondern die Probleme wahrzunehmen und zu sagen, wie gestalten wir das? Also das ist ja keine Frage in dem Sinn von, wir sind jetzt für oder gegen. Da würde man ja tatsächlich irgendein Narrativ bedienen, dass das völlig Demokratie letztendlich dann auch gleich mal mit verabschieden könnte, sondern es geht darum, wie geht man es an, welche Fragestellungen stellt man sich da? Also geht es um die Ökonomiefrage? Geht es darum, mehr über Werte zu sprechen? Tanja Dückers beispielsweise hat die Grünen befragt, warum sie jetzt auf einmal diesen Heimatbegriff hernehmen und ob sie nicht da genau in dieses Narrativ reingehen von den Rechten, darin verhaftet bleiben letztendlich, auch wenn sie sich davon lösen wollen.
Mhm. Was gab es da aber für Antworten?
Das war interessant, das war eher so ein nicht eine direkte Antwort. Es gab eine eher zurückhaltende Umschiffen, dass es doch anders gemeint sei. Und letztendlich kam die grüne Hanna Neumann zu dem Punkt, dass man eben einen gemeinsamen europäischen Medienauftritt bräuchte. Das ist ja dann auch sehr produktiv, so ein Sender wie Arte halt für alle Länder und dass es eben uns auf denselben Informationsstand ging. Also das war schon natürlich, dass die Antworten oft dann an der Seite vorbeigingen. Ja, dazu waren auch immer 11 Leute auf einem Podium, ist auch sehr viel und vollgepackt mit den Themen. Es war mehr der Beginn eines Gespräches als jetzt sagen die heftige Debatte, die da zu einem Thema dann sich wirklich durchringen kann. Was die Leistung war, waren die unterschiedlichen Perspektiven. Wir hatten auch Noemi Kiswa am Podium aus Ungarn. Wir hatten Violeta Tomic aus Slowenien, die Spitzenkandidatin der European Left. Also es waren sehr verschiedene Perspektiven und das hat schon was gebracht. Ja, also das würde ich schon sagen, auch wenn es jetzt nicht die Debatte zu einem Thema war.
Katrin Rögler, Vizepräsidentin der Akademie der Künste, über die heutige Konferenz der Initiative A Soul for Europe. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Frau Rögler.
Danke, Frau Bürger.
Die Europäer direkt ansprechen, das macht der französische Philosoph und Schriftsteller Bernard-Henri Lévy jetzt mal mit einem Theatermonolog. Looking for Europe wird in 22 europäischen Städten aufgeführt, darunter Budapest und Athen, Valencia und Wien. Lévy erinnert darin an die gemeinsamen kulturellen Grundlagen Europas, aber auch an die Schrecken des Zweiten Weltkriegs, die die EU mit ihrem Zusammenschluss überwinden wollte.
Jeder Satz ein Statement. Ein Statement gegen die Dämonen, die man vertrieben glaubte und die in Gestalt der rechten Populisten derzeit wieder auferstehen.
Ich will der schweigenden Mehrheit der Europäer klarmachen, dass es Zeit ist, die Stimme zu erheben. Europa hat zwei Feinde, die Rechts- und Linkspopulisten innerhalb Europas und Trump und Putin außerhalb. Mein Theaterstück setzt ein Nein gegen diese auflösenden Kräfte.
Dieses Nein ist ein Monolog. 90 Minuten lang steht, sitzt, läuft Bernard-Henri Lévy. Der große Selbstdarsteller ist ganz allein auf der Bühne und deklamiert. Ein Schreibtisch, ein Bett, ein Hotelzimmer in Sarajevo. Die heutige Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina ist für Bernard-Henri Lévy das Symbol, an dem sich sowohl die Katastrophe des Ersten Weltkriegs als auch das Versagen der EU festmachen lasse. Aber warum ein Theaterstück und kein Vortrag, keine politische Rede?
Ein Theaterstück ist etwas, das man mitnehmen kann und das sich immer wieder verändert,
sagt der wortmächtige Intellektuelle, der auf der Theaterbühne auch auf seine Ausstrahlung setzt.
Ich integriere das Publikum. Es gibt immer wieder Unterbrechungen, in denen ich das, was die Leute sagen, aufgreife. Fragen wie, Europa, was geht mich das an? Was habe ich davon? Was bringt mir das? Ist Europa nicht nur etwas für die Elite, für die Reichen? Und ich antworte dann auf diese skeptischen Aussagen.
Stichwort Interaktivität und direkter Kontakt mit dem Publikum. Aus diesem Grund hat sich Lévy für die Form eines Theaterstücks entschieden. Und mit sparsam eingesetzter Musik und dem Bühnenbild versucht er, die Zuhörer mit anderen Sinnen anzusprechen, als er es mit einer Rede könnte.
In Looking for Europe plädiere ich auch für ein poetischeres Europa. Politik und Poesie. Im fünften Akt beschwöre ich die wahren Gründer Europas. Das sind nicht Adenauer und Jean Monnet, sondern Goethe und Erasmus, Dante und Perikles. Die große Dichtung, die den geistigen Horizont Europas geprägt hat.
Poésie qui a fait l'imaginaire de l'Europe.
Und so eine Beschwörung der guten Geister lässt sich als Bühnenmonolog besonders eindringlich inszenieren, meint Frankreichs Großmeister der politischen Performance. Für jeden Ort, an dem er gastiert, schreibt Lévy seinen Text um und fügt Anspielungen auf die jeweilige politische Situation hinzu, so wie hier in der Wiener Fassung den Kanzler Sebastian Kurz.
Si ce n'est pas aujourd'hui Kurz, Sébastien Kurz.
Für sein Gastspiel in Berlin will Lévy unter anderem Angela Merkel und Annegret Kramp-Karrenbauer in seiner Streitrede auftreten lassen.
Mein Stück ist wie ein Bild für Europa. Es symbolisiert die Einheit gemeinsamer Werte. Und andererseits zeigt es die Diversität der kulturellen Referenzen.
Der Philosoph und Schriftsteller ist in Frankreich im Fernsehen, im Radio und in Zeitungen als Kommentator omnipräsent. Von der Bühne herab, so glaubt er, kann er die Europäer direkter erreichen.
Im Theater kann man sich an alle gemeinsam und gleichzeitig an jeden Einzelnen wenden. Die Zuschauer dürfen ihre Mobiltelefone anlassen und Fotos und Videos machen. Der Text des Theaterstücks ist kämpferisch. Er ist geschrieben für diejenigen, die Europa, die Demokratie und die Freiheit lieben. Und er gehört allen. Jeder und jede kann ihn für sich beanspruchen.
Frankreichs engagierter Medienstar Bernard-Henri Lévy, Dirk Furich, hat mit ihm gesprochen. Am kommenden Montag trägt Lévy seinen Monolog übrigens in Deutschland vor, in der Berliner Urania. Noch ist der Konflikt nicht ausgestanden zwischen Christian Thielemann und den Salzburger Osterfestspielen. Seit 2013 plant und bespielt er das Festival mit der Sächsischen Staatskapelle Dresden, bislang mit Peter Rusitschka als geschäftsführendem Intendanten im Rücken. Ab 2022 soll Thielemann das Programm allerdings gemeinsam mit dem künftigen Geschäftsführer Nikolaus Bachler planen. Wir haben darüber berichtet, das lehnt der Dirigent kategorisch ab. Mit dieser Vorgeschichte hat Thielemann heute Abend die diesjährige Osterfestspiele eröffnet und Jürgen Liebing ist für Fazit in Salzburg. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Liegt der Streit noch in der Luft?
Er liegt in der Luft, aber Christian Thielemann, da muss man mal sagen, er hat scheins gelernt. Er ist ja dieser 60 Jahre alt geworden. Er ist ein bisschen zurückgerudert und hat dem österreichischen Rundfunk erklärt, dass er sich vielleicht doch irgendwie eine Zusammenarbeit vorstellen kann. Er wird es nicht, versuche ich jetzt mal einfach zu wetten, nicht zu einem Bruch kommen lassen.
Heute also das Eröffnungskonzert der Osterfestspiele. Richard Wagners, die Meistersinger von Nürnberg. Wie selbstbewusst ist Thielemann mit der Oper umgegangen?
Ach, man muss schon sagen, was immer man von Christian Thielemann als solches halten mag. Er ist einer der größten Wagner-Dirigenten der heutigen Zeit. Und die Meistersinger von Nürnberg liegen ihm und er schafft etwas, was schon sehr besonders ist, in diesem großen Festspielhaus mit diesem riesigen Orchestergraben so zu spielen, dass die Sänger rüberkommen über diese Rampe. Er dirigiert so sängerfreundlich, er vermag sich so zurückzunehmen, dass man selbst im Rang, wo ich gesessen habe, jedes Wort versteht. Und das will bei Wagner und bei diesen Klangmassen auch in den Meistersingern schon etwas heißen.
Und diese Worte, die könnten auch fast von Thielemann selbst sein. Verachtet mir die Meister nicht und ehret ihre Kunst. Georg Zeppenfeld als Hans Sachs in Wagners Meistersingern, Jürgen Liebing in Salzburg. Das klang ja eben schon an, dass Sie der Abend musikalisch überzeugt hat.
Ja, total. Auch von den Sängern. Es waren wirklich Meistersinger am Werk bei dieser sowieso sehr männerlastigen Oper. Und Georg Zeppenfeld hat heute sein Debüt als Hans Sachs gegeben. Und das nach 5 Stunden mit dieser Schlussansprache, das ist schon etwas ganz Besonderes. Der Walter Stolzing vom Dienst, muss man schon sagen, war wie so oft Klaus Florian Vogt. Und er ist einfach der Stolzing von heute. Und Adrian Ehret als Sixtus Beckmesser vermochte ebenso wie die anderen Herren sehr zu überzeugen. Dieser Ausschnitt aus dieser Schlussansprache von Hans Sachs, der ist ja das Problematischste an dem Stück. Da wird nachher ja noch die deutsche Kunst gelobt und gegen die welsche, gegen die französische Kunst dagegen gesetzt. Und das macht Regisseuren ja oft ein Problem.
Kann Kunst als Bindeglied in der Gesellschaft funktionieren? Auch darum geht es in dieser Wagner-Oper, hier inszeniert von Jens Daniel Herzog. Seit letztem Herbst ist er Intendant des Staatstheaters Nürnberg. Welche Antwort gibt er in seiner Inszenierung darauf?
Ja, es ist so, dass er sich selbst zum Hans Sachs macht, indem wir nämlich das Intendantenbüro der Nürnberger Oper sehen, unter anderem auf einer Drehbühne, und er spielt dann quasi den Hans Sachs als Schuster. Eigentlich ist er mal der Intendant, und es kommt so ein bisschen vor wie in Oberammergau. Eine Stadt spielt Theater. Alle sind beteiligt an diesem ganzen Spektakel. Und Jens Daniel Herzog interessiert sich nicht so sehr für diese politische Komponente, die ja manch andere Regisseure wie Katharina Wagner in Bayreuth beispielsweise sehr betont haben, sondern diese Spannung zwischen Kunst und Leben. Auflösen kann er sie auch nicht. Als am Anfang mal gesungen wird, dass die Deutschen die Kunst nicht so richtig schätzen, da geht das Licht im Saal an, also wir sind gemeint, schätzt doch ein bisschen mehr die Kunst.
Und wie zeigt er uns das?
Jens Daniel Herzog hat sich von seinem Bühnenbildner Mathis Neidhardt eine Drehbühne bauen lassen. Es gibt ja in diesem großen Festspielhaus nicht Ober- und Unterbühne. Und sie zeigt eben Theater in allen seinen Facetten, heutiges Theater. Und Hans Sachs läuft da oft mit dem Regiebuch über die Bühne, und es gibt Assistentinnen und Assistenten. Und wir gucken quasi auch ein bisschen hinter das Theater, und wir sind eingeladen, uns damit auseinanderzusetzen. Und das ist ihm schon hier gelungen, dem Jens Daniel Herzog. Man wird abwarten müssen, wie diese Oper dann, nächstes Jahr wird sie an der Semperoper zu sehen sein, in einem klassischen Opernhaus, wie sie da wirkt und ob sie auch so eine Wirkung zu entfalten mag, wie sie es heute nach 5,5 Stunden vermochte.
Jürgen Liebing vom Auftakt der Salzburger Osterfestspiele. Besten Dank.
Ich danke Ihnen.
Und wir machen gleich weiter mit der zweiten Opernpremiere des Abends, diesmal in Berlin. Hier hat Daniel Barenboim gestern Abend mit den Wiener Philharmonikern die Festtage an der Berliner Staatsoper eröffnet, und mit Prokofjew hat er heute auch weitergemacht. Die Verlobung im Kloster heißt die lyrisch-komische Oper. Ja, sowas hat Prokofjew also auch komponiert. Seit über 70 Jahren ist diese Oper in der Welt, Sergei Prokofjews Die Verlobung im Kloster. Selten gespielt, aber jetzt an der Berliner Staatsoper mit Daniel Barenboim am Pult. Für Fazit kommt Uwe Friedrich aus der Premiere. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Zum Personal gehören ein verarmter Adliger mit heiratsfähiger Tochter, ein reicher Fischhändler, ein Liebespaar, ein Buffo-Paar, Mönche und Masken. Und das Ganze spielt im 18. Jahrhundert in Sevilla. Lässt das der Regisseur Dimitri Tschernjakow dabei?
Nein, das tut er nicht. Hat er auch schon vorher angekündigt. Kein Sevilla, kein Kloster, was ganz anderes. Wir gucken in einen sehr atmosphärefreien Tagungsraum, in dem alte Stuhlreihen aus der Staatsoper vor dem Umbau herumstehen, die da offenbar zwischengelagert werden. Und dort trifft sich eine Gruppe der anonymen Opernabhängigen. Die werden während der Ouvertüre, kriegt man so zu lesen, wer das ist. Das ist so ein Opera-Nerd, der immer nur seiner Diva hinterherreist und deren Kostüme aufzukaufen versucht. Das ist ein hauptstädtischer Opernblogger, der Vorträge hält, ein frustrierter Kritiker im Brokatjäckchen und so ein ganzes Panoptikum, eine gescheiterte Sängerin, die dann gleich den anderen Gesangsunterricht gibt, wenn sie den Mund aufmachen. Die alle wollen loskommen von ihrer Sucht, haben auch einen Therapeuten und man sieht zwischendurch, das ist wirklich sehr witzig, wie so diese Credential-Werbung, seit ich dieses Deo benutze, bin ich wahnsinnig glücklich, gibt es dann Credentials, die sagen, seit ich durch diese Therapie von meiner Sucht losgekommen bin, habe ich Zeit für sinnvolle Dinge, ich kann Uno spielen mit meinen Enkeln, ich kann verreisen. Sehr, sehr lustig. Das ist schwierig, dieses Konzept mit einer Komödie, weil eine Komödie ja naturgemäß immer sehr konkrete Situationen hat, der Verwechslung, der Verwandlung, der falschen Hochzeit. Und da knirscht es dann ziemlich. Wer zu Anfang skeptisch ist, stellt dann so nach einer halben Stunde fest, funktioniert nicht wirklich, weil die Figuren ihre doppelte Bedeutung nicht durchhalten können. Und nach der Pause haben sich offenbar alle Beteiligten gesagt, funktioniert nicht, ist uns jetzt aber auch egal. Und das hat tatsächlich Charme, weil die wichtigen Situationen, wie gerade dieses Liebesduett des Paares, die finden dann tatsächlich statt. Die verlassen sozusagen ihre Rolle, um mal die Schlusspointe vorwegzunehmen. Natürlich funktioniert das nicht mit dem Loskommen von der Sucht. Dann steht also der Chor in allen möglichen wirklich berühmten Kostümen von Turandot, Maria Callas als Tosca, Luciano Pavarotti kann man erkennen als Herzog aus dem Rigoletto. Die stehen alle da. Und dann ist es eine ganz rührende Hommage eigentlich auch der Sänger an ihr Publikum. Und man hat das Gefühl, dass den Sängern auf der Bühne es wirklich Spaß macht, auch dieses ja etwas durchgeknallte, etwas merkwürdige Publikum, das ihnen sicherlich auch mal auf die Nerven geht, wenn sie ihnen am Bühneneingang auflauern. Aber dass sie sagen, eigentlich mögen wir euch doch, die ihr so bescheuert seid, ja, immer noch in die Oper zu gehen.
Wie bringen wir jetzt diese Bilder, die Sie uns gegeben haben, zusammen mit der Musik von Prokofjew? Was hat er da komponiert?
Er hat eine überraschend lyrische, sehr, sehr stimmungsvolle Musik komponiert. Also man denkt bei dieser Handlung, wie Sie sie auch knapp zusammengefasst haben, ja eher an Rossini oder meinetwegen noch an Mozart, an diese ganzen turbulenten Komödien, Verwechslungskomödien dieser Zeit. Das ist ein bisschen verlangsamt im Ton, würde ich mal sagen. Und auch sehr russisch-lyrische Szenen, die Daniel Barenboim überraschend gut liegen. Ich bin nicht jemand, der so ganz leicht überzeugt ist, gerade von russischer Oper. Heute, das war ein großartiger Abend, die Staatskapelle in Höchstform. Daniel Barenboim, der auch den Ton dieser Musik, den Stimmungsgehalt wunderbar trifft.
Sergei Prokofjews, die Verlobung im Kloster an der Berliner Staatsoper, die Premierenkritik von Uwe Friedrich.
Deutschlandfunk Kultur, Kulturpresseschau.
Und die hat jetzt Rade Jan Juszewicz.
Im brandenburgischen Kunersdorf ist das weltweit erste Museum eröffnet worden, das sich dem Leben und Wirken des deutsch-französischen Dichters und Naturforschers Adelbert von Chamisso widmet. Es ist in einer Villa untergebracht, die zum einstigen Schloss des Ortes gehörte. Chamisso kam im Zuge der Französischen Revolution nach Deutschland und arbeitete unter anderem im Oderbruch und im Botanischen Garten in Berlin als Botaniker. 1813 war er mehrere Monate Gast auf einem Gut in Kunersdorf und schrieb sein bekanntestes Werk, die Novelle Peter Schlemihls wundersame Geschichte. Nach Renovierungsarbeiten ist die Domus Transitoria in Rom eröffnet worden. Es handelt sich um den ersten Palast, den Kaiser Nero erbauen ließ. Die Residenz war zu seiner Zeit das prunkvollste Gebäude der Stadt und wurde wegen ihrer Opulenz kritisiert. Alfonsina Russo, die Direktorin des Archäologischen Parks in Rom, sagt, dass das Gebäude ein gutes Beispiel für Neros architektonische Experimente sei.
L'ispirazione era sicuramente dai palazzi dei sovrani ellenistici.
Seine Inspiration kam sicherlich von den Palästen der hellenistischen Herrscher. Neros Ideologie war die des absoluten Herrschers. Deshalb hat er sich Anregungen vor allem bei den Palästen im ägyptischen Alessandria geholt. Das war das Vorbild für Nero und seine Architekten, die vor dem großen Feuer zuerst hier mit der sogenannten Domus Transitoria experimentierten, bevor dann später die noch größere Domus Aurea gebaut wurde.
Eine Zeichnung des 2013 gestorbenen südafrikanischen Friedensnobelpreisträgers Nelson Mandela wird in New York versteigert. Mandela habe das Bild The Cell Door, Robben Island 2002 mit Wachsmalkreiden angefertigt, teilte das Auktionshaus Bonhams mit. Das Bild zeigt die Tür von Mandelas Gefängniszelle auf Robben Island, wo er jahrelang als politischer Gefangener einsaß, bevor er der erste schwarze Präsident des Landes wurde.
Heute Abend am Schauspielhaus Zürich, Frank Castorf inszeniert zum ersten Mal einen Stoff des Schweizers Friedrich Dürrenmatt, Justiz. Darin erinnert sich ein Rechtsanwalt an einen seiner schwierigsten Fälle.
Es ging schon gegen 7. Die Tische waren schon voll besetzt. Man saß beim Abendessen. Der Altkantonsrat schaute sich um, schritt dann gegen die Mitte des Speisesaales, wo an einem kleinen Tisch Professor Winter saß, mit einem Tourne-d'eau Rossini und einer Flasche Chambertin beschäftigt, zog seinen Revolver hervor und schoss das Mitglied des Pen-Clubs nieder, nicht ohne vorher freundlich gegrüßt zu haben, ging dann am verwirrten Chef des Service, der ihn wortlos anglotzte, und an verwirrten, zu Tode erschrockenen Kellnerinnen vorbei durch die Drehtür, stieg wieder in den Rolls-Royce, setzte sich zum dösenden Minister, der nichts bemerkt hatte, dem nicht einmal das Anhalten des Wagens zu Bewusstsein gekommen war, der wie gesagt vor sich hin träumte, vor sich hin...
Und so weiter. Der Rachemord eines Politikers an einem Literaturprofessor ist der Aufhänger für Friedrich Dürrenmatts Blick auf eine Gesellschaft, in der es zwar Gesetze gibt, aber nicht unbedingt Gerechtigkeit. Michael Lages ist noch im Züricher Schauspielhaus. Schönen guten Abend.
Hallo. Guten Abend.
Wie viele Stunden dauert denn dieser Castorf-Abend?
Na, wir sind im Endspurt. Jetzt ist es 20 vor 12. Ich nehme mal an, dass gegen Mitternacht, also vielleicht noch ein paar Minuten später, tatsächlich Schluss sein wird. 5 Stunden waren angesagt und werden es auch werden.
Wie fächert Castorf diesen Dürrenmatt-Roman auf?
Mindestens so kompliziert, wie er mit einem Dostojewski umgehen würde. Dürrenmatt ist... Wir kennen eigentlich immer nur Den Besuch der alten Dame und Artverwandtes. Dürrenmatt ist als Romanautor ein echter Hammer. Extrem kompliziert, obwohl es ein Krimi ist oder vielleicht gerade, weil es ein Krimi ist, den er mit diesem Justizroman erzählt. Einen, der unglaublich viele verschiedene Wendungen hat und wo hinter diesem Mord, von dem zu Anfang die Rede ist und für den ein Politiker zunächst verurteilt, dann wieder freigelassen wird, wo sich dahinter eine Schweizer Geschichte verbirgt in vielen, vielen Details, letztlich eine über Waffenhandel, über Geldgeschäfte und über karitative Tätigkeiten, die sich mit Waffenhandel finanzieren.
Mit dabei ist auch wieder Castorfs langjähriger Bühnenbildner Alexander Denitsch und der soll sich diesmal auch gut umgeguckt haben in Zürich. Holt er die Stadt in seine Bühnenmaschine hinein?
Also es ist wie immer eine von diesen Drehbühnen, die verschiedene Seiten mit verschiedenen Ansichten hat. Tatsächlich sehen wir eine Züricher Bar, wo oben Dujardin drüber steht, die alte Cognac-Marke, ein Haus, ein Gebäude mit verschiedenen Gängen und verschiedenen Projektionsflächen, auf denen dann jeweils das, was hinter diesen Wänden und in diesen Zimmern stattfindet, gezeigt wird. Wir sind wieder im Videotheater, massiv in diesem Fall, was auch damit zu tun hat, dass Castorf extrem auf die Nahsicht der Figuren setzt. Also tatsächlich ihnen ins Gesicht zu schauen, wie sie sich durch diese vertrackte Geschichte durchkämpfen und ihre Verletzungen, ihre Schmerzen, ihre Unausweichlichkeiten tatsächlich im Nahsicht, in der Nahaufnahme zu haben. Das kann man natürlich nicht im Theater, das kann man nur, wenn man Film und Theater mischt. Es ist an diesem Abend, der extrem vielfältig in der Gestaltung ist, eine der Methoden, die wirklich funktionieren und auch gar nicht mehr auffällt, dass es tatsächlich viel wie Video ist.
Castorf ist ja bekannter für seine Inszenierungen, immer mit allen möglichen Zusatzmaterialien zu kombinieren. Hier aber hat der Diogenes Verlag vorgeschrieben, dass nur originale Dürrenmatt-Texte verwendet werden dürfen. Geht das jetzt über Justiz hinaus?
Ja, jetzt bin ich zum Beispiel gerade rausgegangen aus einer wirklich schönen Szene, sozusagen ein autobiografischer Dürrenmatt-Text, wo er in den 80er Jahren, wo er diesen Roman, der in den 50er Jahren eingespielt, wieder aufgenommen hatte und in die Endfassung gebracht hatte, wo er erzählt, wie er in der Zeit mal eingeladen ist bei wirklich wichtigen Leuten an der Goldküste am Zürichsee, also da, wo das viele, viele, viele Geld lebt, und wo er viele von denen wiederentdeckt, die damals in den 50er Jahren mit Sicherheit mit an den Strippen gezogen haben. Denn all das, was in diesem Roman in Justiz vorkommt, hat reale Vorbilder. Dürrenmatt hat damals in den 50ern massiv recherchiert. Dann blieb das Stück liegen und er hat es, wie gesagt, wirklich erst in den 80ern wiederhergestellt. Und er erzählt in diesen autobiografischen Notizen vom Schrecken, wenn er den Personen, die damals wichtig waren, tatsächlich ganz alt geworden, jetzt nochmal begegnet. Das bringt dem Abend eine Menge Schärfe, die eventuell in der wirren Anordnung der Romangeschichte verloren zu gehen drohen könnte. Die autobiografischen Notizen sind sehr stark. Der Hauptdarsteller, also den jungen Anwalt spielt, Alexander Scheer, hat gerade auch einen Gundermann-Song beigesteuert, den man in Berlin besser kennt als in Zürich. Also es ist mit Gundermann, mit den anderen Hauptfiguren Robert Hungerbühler und Uli Jäggi und Julia Kreusch, ist es ein Abend mit starkem, wirklich starkem Schauspielertheater, mit großen, wirren Passagen, die man aber sozusagen, weil man an dem Strom der Geschichte immer dranbleibt, letztlich ohne Mühe verkraftet. Und die Auseinandersetzung mit diesem Dürrenmatt, der ja für das Schauspielhaus in Zürich ganz besonders wichtig ist, ist, glaube ich, hier genau am richtigen Orte. Und deswegen kann ich nur sagen, ein Abend, der viele, viele Stärken hat und natürlich viel zu lang ist, wie immer, aber ein echter Castorf.
Der sich aber eben auch richtig auf Zürich eingelassen hat, so klingt das. Und umgekehrt könnte man ja jetzt auch sagen, das Züricher Ensemble hilft ihm, seine Post-Volksbühnenkarriere erfolgreich fortzusetzen.
Ach, das ist bei jedem Theater, glaube ich, so. Ob das in Zürich ist, ob das in Hamburg ist. Die Ensembles in anderen deutschen und deutschsprachigen Stadttheater lieben diesen Regisseur, obwohl sie auch immer leiden unter ihm, unter seiner Arbeitsweise, unter seiner manchmal anstrengenden Art und Weise, Personen zu charakterisieren. Aber Schauspielerinnen und Schauspieler sind nach wie vor scharf, mit diesem Regisseur zu arbeiten. Und wenn man sich die Abende anguckt, dann kann man es auch immer wieder sehr, sehr gut verstehen.
Frank Castorfs Bearbeitung des Dürrenmatt-Romans Justiz in Zürich. Michael Lages, vielleicht kriegen Sie jetzt noch den Schlussapplaus mit. Vielen Dank.
Ich hoffe. Danke, gern geschehen.
Sie hören Fazit, Kultur vom Tage. Schön und bezahlbar wohnen, davon träumen mittlerweile viele. Wie also lässt sich architektonisch überzeugend und zugleich kostengünstig bauen, damit auch Normalverdienende eine Mietwohnung in der Großstadt sich leisten können? Das zeigen Architekturbüros aus Paris, Zürich, Amsterdam, Wien und Berlin, ab heute im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt am Main. Das sind die Ergebnisse des Frankfurter Wettbewerbs Wohnen für alle. Dessen vier Siegerprojekte sollen tatsächlich schon ab 2020 für die Frankfurter Wohnungsbaugesellschaft AGB gebaut werden. Ludger Fittgau macht Lust auf eine neue Wohnung.
Besonders spektakulär das 48 Meter lange hölzerne Terrassenhaus der NL Architects aus Amsterdam. Die vier Etagen mit Wohnungen unterschiedlicher Größe sind auf der Längsseite zur Straße hin durch Laubengänge erreichbar. Die straßenabgewandte Seite des mächtigen Holzbaus ist durch offene Balkone mit dreieckigem Grundriss gegliedert, die sich terrassenförmig übereinander schieben. Gerade die Terrassierung gibt dem Gebäude eine großzügige Note. Jede Mietwohnung hat durch die geschickte Gliederung des Außenbereichs auch so etwas wie eine Privatsphäre auf der Terrasse. Das Ganze für einen Mietpreis von unter 12 Euro pro Quadratmeter, der damit deutlich unter dem privaten Wohnungsmarkt für Neubauten in Frankfurt am Main liegt. Das betont Frank Juncker, der Geschäftsführer der kommunalen Frankfurter Wohnungsbaugesellschaft ABG.
Jetzt haben wir April 2019. Wir sind jetzt in einem Stadium, wo wir sagen, wir setzen das jetzt gemeinsam um, sodass wir dann möglichst auch im Jahr 2020 mit der Realisierung beginnen können. Es geht, man muss es nur machen.
Vorbild ist das sogenannte Neue Frankfurt. So nannte vor knapp 100 Jahren der damalige Stadtbaumeister Ernst May sein vom Bauhaus inspiriertes Stadtentwicklungsprojekt. Binnen 5 Jahren baute May mehrere tausend günstige Mietwohnungen auf zuvor enteignetem Ackerland, die auch architektonisch überzeugten. Heute sollen die Frankfurter Mai-Siedlungen UNESCO-Weltkulturerbe werden. Peter Kaczola-Schmal, der Direktor des Deutschen Architekturmuseums.
Der ist angetreten und 5 Jahre später ist er wieder abgetreten. In den 5 Jahren hat er eben 10.000 Wohnungen bereits realisiert und die Bauern wurden enteignet. Und zack, zack sind die Siedlungen entstanden. Das ist heute nicht so einfach, auch wenn die Aktivisten für Ernst May geschwärmt haben.
Von den großzügigen Gartenbereichen der Ernst-May-Siedlung Römerstadt lassen sich auch einige der aktuellen internationalen Architekturbüros für ihre Frankfurter Pläne inspirieren. Die Gärten werden dabei in den Entwürfen teilweise auf das Dach verlegt, etwa bei den Berliner Architekten Präger-Richter oder dem Büro Duplex aus Zürich, das stark mit Fassadenbegrünung arbeiten will. Das Pariser Architektenpaar Lacaton-Vassal spickt die Fassade seines Gebäudekomplexes mit 3 Meter breiten Wintergärten. Diese Außenhülle bietet gerade in Zeiten des Klimawandels die Chance, die Raumtemperatur individuell zu beeinflussen. Jean-Philippe Vassal betont jedoch vor allem, dass heute wieder menschenfreundlicher gebaut werden sollte.
The best system to think about affordability, sustainability and ecology.
Das beste System, das Komfort, Nachhaltigkeit und Ökologie verbindet, ist für die Leute einen Ort zu bauen, wo sie glücklich sein können. Wir müssen versuchen, wieder einfacher zu bauen, weniger Technik, mehr natürliche Materialien, auf die Sonne und das Licht achten, genauso wie auf gute Luftzufuhr und das Leben der Bewohnerinnen. Dann kann man diese wichtige Herausforderung meistern, die Sie hier angehen. Wohnen für alle.
Very interesting challenge that you offer here, which is about Wohnen für alle.
Das Büro Schneider plus Schumacher aus Wien überzeugt im Frankfurter Architekturwettbewerb mit einem Mietshauskonzept für 51 Wohnungen, das vor allem durch sparsame Aufzugstechnik oder einfache Strom- und Wasserplanungen den Baupreis drücken kann. Im Erdgeschoss des Mietkomplexes sind Gemeinschaftsflächen wie Coworking Spaces und Waschcafés vorgesehen. Wenn sie nicht mehr gebraucht werden, können sie schnell zu Wohnungen umgewandelt werden. Doch der Gemeinschaftsgedanke wird nicht fallen gelassen. Inge Leuthold vom Wiener Wettbewerbsgewinner.
Mit dieser Wiener Brille auf diese Aufgabe geschaut, muss man auch sagen, dass wir jetzt ein paar Dinge auch anders beantwortet haben, als sie eigentlich in der Vorgabe war. Also zum Beispiel jetzt gerade der private Außenraum, den versuchen wir jetzt in unserem Entwurf, also als Vorschlag jetzt zu minimieren und würden anstattdessen Dachflächen aktivieren, die der Gemeinschaft dann auch dienen. Und sozusagen auch an dieser Stelle mithelfen, für die Bewohner dort zu einer Gemeinschaft, auch einer Hausgemeinschaft werden zu können.
Gebaut werden sollen alle Siegerentwürfe des Wettbewerbs auf einem Acker im Frankfurter Norden. Hier sollen letztendlich 850 neue Wohnungen entstehen. Für den Frankfurter Planungsdezernenten Mike Josef ist es ein wichtiger Baustein für die Entwicklung der stark wachsenden Stadt. Der internationale Architekturwettbewerb habe aber auch gezeigt, dass in Deutschland Bauvorschriften und eine Vielzahl von technischen Normen günstiges Bauen deutlich schwieriger machen als im europäischen Ausland.
So rechtfertigt der Aufwand das Ergebnis einfach nicht mehr, weil am Ende für die Menschen bei aller Debatte die Bezahlbarkeit wesentlich ist.
Bezahlbarkeit und Schönheit der Wohnung, eine aktuell hierzulande eher seltene Verbindung, die beim Projekt Wohnen für alle in Frankfurt am Main nun eine neue Chance bekommen soll.
Interessante Entwürfe für das neue Frankfurt zu sehen bis zum 23. Juni im Deutschen Architekturmuseum. Und jetzt zieht Tobias Wenzel nochmal interessante Passagen aus den Feuilletons dieser Woche.
Manchmal ist Zeitung lesen wie fröhliches Studieren. Die Feuilletons dieser Woche waren eine Einführung in die Philosophie, in die praktische und theoretische. Durch unsere Welt verläuft seit jeher eine Grenze. Durch sie wird das Beobachtbare vom Unbeobachtbaren getrennt, schrieb Sibylle Anderl in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung anlässlich des ersten Bildes von einem schwarzen Loch und führte in die Erkenntnistheorie ein. Bisher habe man angenommen, schwarze Löcher gehörten zu den Phänomenen, die man nur indirekt nachweisen, aber eben nicht direkt beobachten könne. Doch nun das Bild vom schwarzen Loch, dem der neue Spiegel sogar seine Titelgeschichte gewidmet hat. Das erste Bild eines schwarzen Lochs erlaubt tiefe Einblicke in das Wesen des Universums, heißt es da. Und da sind wir schon in der Ontologie, der philosophischen Disziplin, die sich mit dem Sein und mit der Struktur von Wirklichkeit beschäftigt. Was ist denn überhaupt ein schwarzes Loch? Nach Einstein krümmen Massen die Raumzeit, erklärte Sibylle Anderl in der FAZ. Bei extrem kompakten Massen kann die Krümmung so groß werden, dass eine Region entsteht, aus der nichts, nicht einmal Licht, entkommen kann. Dann verließ die Autorin die Ontologie, um zur Erkenntnistheorie zurückzukehren. Wenn man vom Bild eines schwarzen Lochs spreche, dann liege da ein innerer Widerspruch vor. Wie will man etwas abbilden, das alles Licht unwiederbringlich schluckt? Fragte sie und antwortete: Wenn von einem Bild eines schwarzen Lochs die Rede ist, kann es tatsächlich nur darum gehen, das schwarze Loch im Kontrast zu seiner sichtbaren Umgebung abzubilden, dem Gas also, das sich in einem scheibenförmigen Strudel in das Loch hineinbewegt und teilweise in zwei strahlenförmigen Ausflüssen senkrecht zur Scheibe abgestoßen wird. Trotzdem, das Bild ist eine Sensation. Oder in Anderls Worten, die Grenze des Bereichs des Beobachtbaren ist mit diesem so lange erwarteten wissenschaftlichen Ergebnis in eindrucksvoller Weise ein weiteres Mal verschoben worden. Vom schwarzen Loch zur weißen Wand, von einem Bild aus dem Weltall zu Bildern von Emil Nolde, von der theoretischen zur praktischen, nämlich zur Moralphilosophie. Was ist gutes, was ist schlechtes Handeln? Erst ließ Angela Merkel das von ihr geliebte Bild Blumengarten und ein weiteres von Emil Nolde im Kanzleramt abhängen, nachdem im Rahmen der Ausstellung im Hamburger Bahnhof klar geworden war, dass der Maler doch noch etwas mehr Nazi und Antisemit war, als bisher bekannt war oder als man es bisher wahrhaben wollte. Nun distanzierte sich Merkel von ihrer Idee, stattdessen einen Schmidt-Rottluff aufzuhängen. Auch dieser Maler war Antisemit. Der Verleger, Kunsthistoriker und Autor Florian Illies zeigte sich von der Kanzlerin enttäuscht. Ihr Verhalten habe viel zu tun mit der Sehnsucht unserer prüden, verängstigten Zeit nach einer besenreinen Kunstgeschichte, schrieb er in der Zeit. Er plädierte dafür, die Widersprüchlichkeit von Geschichte und Mensch, Noldes Bilder wurden als entartet aus den Museen entfernt und trotzdem war er ein Rassist und Antisemit, herauszustellen. Und der Wahrheit Raum zu geben, dass leider auch niederträchtige Menschen höchste Kunst schaffen können. Das ist natürlich unbequem, aber viel mutiger, als wieder damit anzufangen, Bilder abzuhängen. Der Vergleich, also der zwischen weißer Wand im Kanzleramt und dem Bildersturm der Nazis, wirkt selbst geschmacklos, reagiert Ulrike Knöfel im Neuen Spiegel auf Florian Illies. Und doch bleibt diese Frage: Muss man sich dem Forschungsstand beugen, der Entlarvung Noldes als Antisemit? Ihre Antwort? Muss man nicht. Aber vielleicht erscheint dem Publikum der Ausstellung das Blond mancher von Nolde gemalten Figuren noch eine Spur blonder, wenn sie im Katalog lesen, wie sich der Künstler um das Aussterben der hellblonden Völker sorgte. Und weiter ging's im Feuilleton mit Sitten und Moral. Die Händewaschmoral lässt zunehmend zu wünschen übrig, schrieb Johann Schlömann in der Süddeutschen Zeitung, um auszuführen, dass es gar nicht so absurd wäre, wenn bei einer immensen Verbreitung lebensgefährlicher Keime der Staat eine Händewaschpflicht einführte. Der Staat greift sehr oft in die Autonomie der Bürger ein, und das ist gut so, urteilte der Autor und nannte Beispiele aus der jüngsten Zeit. Die Organspende ist einfach keine Privatsache, und noch weniger ist es die Impfung gegen Masern. Es ist sehr verstörend, wenn Mitbürger behaupten, diese Dinge gingen den Staat nichts an. Erst recht natürlich, wenn ungeimpfte Kinder staatliche Kindergärten besuchen, denn wir leben nicht für uns allein. Dann gab der Autor mit nur einem Satz Einblick in das Feld der politischen Philosophie, der Staats- und Rechtsphilosophie. Der demokratische Staat, in dem formell alle die gleichen Rechte haben, ist ein Zwangssystem zur Ermöglichung von Freiheit. Jetzt denken Sie, liebe Hörer, vielleicht, das mit der praktischen, der Moralphilosophie, das sehe ich ein, das hat mit mir selbst zu tun. Aber was schert mich die theoretische Philosophie? Was betrifft mich die Beschaffenheit des Universums und ein schwarzes Loch? Ganz einfach. Wir selbst leben auf einem Planeten, der ein potenzielles schwarzes Loch ist. Das erklärte uns Sibylle Anderl in ihrem Artikel für die FAZ. Unsere Erde würde zu einem schwarzen Loch, wenn man sie auf eine Kugel zusammenpresste, deren Radius dem einer 2-Cent-Münze entspricht.
Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau im Wochenrückblick. Ich bin Britta Bürger und empfehle gleich im Anschluss Gedichte im Gespräch, Lyrik lesen. Kommen Sie gut durch die Nacht.